Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir sind ja als Team der Rose City Church hier, um euch zu dienen, während Persons gerade in Marseille verweilen. Und es ist uns eine Ehre, es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Mein Name ist Anna Link und ich gehöre zum Team der Rose City Church und darf euch heute ein bisschen was weitergeben davon, was ich auf dem Herzen habe, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich finde das unglaublich spannend. Wir hatten jetzt für die Vorbereitung kein festes Thema und war so, ja, nimm mal das, was Gott dir aufs Herz legt. Und bei mir ist das so, dass ich dann Zeit in Gottes Wort verbringe und dann bleibt irgendwas hängen. Und das kommt dann die nächsten Tage immer mal wieder hoch. Und dann kommen noch andere Gedanken dazu und es ergänzt sich immer weiter. Und irgendwann denkt man so, okay, vielleicht ist das ein gutes Thema. So. Und ich war letzten Sonntag ja auch schon hier und saß dann da und hörte die Moderation von Martin und hörte die Predigt von Philipp und dachte, ja, könnte passen. Jetzt sitze ich heute hier und höre den Lobpreis und höre die Moderation und denkst du, ja, ich glaube, das reiht sich ganz gut ein. Und ich finde das wunderbar, dass der Heilige Geist einfach auch so wirkt, Dinge zusammenfügt, ohne dass man das menschlich alles so miteinander abspricht. Ich hoffe, ihr könnt das auch so als eine Ergänzung wahrnehmen und dass ihr was davon mitnehmen könnt. Ich werde meine Predigt in drei Teilen aufteilen. Das sind drei Fragen, die ich euch mitgebracht habe. Und ich fange mal an. Und zwar möchte ich anknüpfen an die Moderation von Martin von letzter Woche. Da hat er einen Vers aus Sprüche 4, 23 vorgelesen. Und da steht, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und das ist meine erste Frage heute. Was ist dein Input? Was ist das, was dich füllt? Das ist so eine wichtige Frage. Es ist so eine wichtige Frage, womit beschäftigst du dich? Was füllt dein Herz? Denn das, was unser Herz bewegt, bestimmt unser Leben. Deswegen ist es wichtig, dass wir prüfen, was unser Herz bewegt. Das kann man mit verschiedenen Sachen machen. Man kann es zum Beispiel daran prüfen, was kommt eigentlich in dein Herz rein? Zum Beispiel, welche Sachen guckst du im Fernsehen? Welche Bücher liest du? Mit welchen Menschen unterhältst du dich? Welche Musik hörst du? All solche Dinge, das macht etwas mit unserem Inneren, mit unserem Herzen. Es ist wichtig anzuschauen, was konsumieren wir denn da eigentlich? Ein weiterer Punkt, woran man gucken kann, was das Herz bewegt, ist, was kommt denn da aus dir raus? Wovon redest du denn eigentlich die ganze Zeit und wie redest du über das, was dich bewegt? Ist das eher positiv, zuversichtlich oder eher negativ und sorgenvoll? Und auch ein Punkt ist, wie reagierst du in Situationen, besonders in Stresssituationen, zeigt sich ganz stark unser Herz. Wie sind wir eingestellt? Geht es uns gut, geht es uns nicht gut? Wenn eine Stresssituation kommt, gerät man manchmal aus der Fassung. Das kann auch passieren. Aber die Frage ist, wenn dein Herz voll ist von Sorgen und Negativität, fällt uns das schwerer, mit Situationen umzugehen. Oder auch ein Punkt ist, wie redest du, wenn nicht alle zuhören? So, ich merke das manchmal, dass ich mit meinen Kindern, ich habe zwei kleine Kinder, die sind 3,5 und 1,5. Da geht mir die Geduld manchmal schneller verloren, wenn ich alleine mit denen bin, als wenn jemand anders mit im Raum ist. Eltern kennen das Problem vielleicht. Ich merke das, dass es nicht gut ist. Es ist mir letztens sehr bewusst geworden, dass ich mit meinen Kindern immer geduldig sein darf. Egal, ob jemand im Raum ist oder nicht. Und ich gemerkt habe, okay, ich mache da einen Unterschied. Und das ist nicht gut. Daran habe ich mein Herz geprüft und dann gemerkt, okay, daran darf ich arbeiten. Ich glaube, der Kernpunkt ist, dass wir in unserem Herzen einen Hunger haben. Dass ein Hunger ist nach einer Fülle, nach Liebe, nach Anerkennung, nach Sinn. Und ich glaube, dass dieser Hunger eigentlich nur von Gott gefüllt werden kann, weil Gott auch diesen Hunger in uns ausgelöst hat. Ich glaube, in unserem Herz ist ein Hunger, der von Gott ausgelöst ist, der nur mit Gott gefüllt werden kann. Und wenn man Hunger hat, ist die Frage, was isst man dann eigentlich? Und ich möchte euch ein Beispiel aus meinem Leben geben. Ich kann das nicht medizinisch nachweisen. Bei mir ist es so, wenn ich Durst habe, sagt mein Gehirn ganz oft, du musst Schokolade essen. Du musst irgendwas Süßes haben. Du brauchst jetzt unbedingt was Süßes. Aber eigentlich braucht mein Körper Flüssigkeit. Das heißt, wenn ich dann diesem Impuls nachgebe, ich brauche Süßigkeiten, ich brauche Schokolade und esse Schokolade, dann ist zwar dieses Bedürfnis erfüllt, dass ich Schokolade gegessen habe, aber ich habe meinen Durst nicht gestillt. Und so ist das, glaube ich, auch, wenn wir diesen Hunger in uns vollstopfen mit irgendwelchen Dingen, muss jetzt ja nicht mal was total Schlimmes, sondern einfach Sachen, die nicht Gott sind, dann ist zwar dieses Bedürfnis der Füllung zwar irgendwie gegeben, aber es ist nicht der eigentliche Durst, der eigentliche Hunger ist nicht gestillt, weil nicht Gott in diesen Hunger reingekommen ist. In Philipper 4, in Versen 8 und 9 gibt es von Paulus ein paar Anregungen, womit wir uns denn so füllen können. Da steht: Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Das ist eine schöne Liste von Dingen, worauf wir achten können. Was gut ist, was wahr und achtenswert ist, was man vielleicht auch so insgesamt als heilig vielleicht betiteln könnte. Was uns gut tut, was unserer Seele gut tut, womit wir uns gut fühlen können. Was dabei aber total wichtig ist und was ich finde, was aus diesem Text auch herauskommt, ist, wir haben Einfluss darauf, wo unsere Gedanken sind. Wir sind weder unseren Gedanken noch unseren Gefühlen restlos ausgeliefert. Und ich glaube, dass das eine Lüge ist, die es in unseren Herzen steckt, dass wir uns nicht wehren können gegen Gedanken und Gefühle. Dass man sagt, ja, ich kann an nichts anderes denken. Ja, es ist halt, mein Kopf ist immer da, ja, kann ich auch nichts gegen machen. Oder auch in Gefühlswelten, dass man sagt, ja, ich bin da jetzt gerade so drin. Und es gibt auch Momente, wo das vielleicht so ist, und es gibt auch Situationen, wo man das vielleicht das Gefühl hat, nicht rauszukommen. Aber ich glaube, wenn wir mit Gott unterwegs sind, haben wir die Möglichkeit, darüber zu stehen. Und dass wir nicht dem Ganzen restlos ausgeliefert sind, dass wir entscheiden können, was wir denken und was wir fühlen und wie wir mit Situationen umgehen, was unser Herz füllt. Sonst würde die Bibel nicht sagen, behüte dein Herz, wenn wir es nicht entscheiden könnten. Und das Tolle ist, dass in diesem Philipperbrief das mit einer Zusage endet, wo steht, wenn wir uns mit guten Dingen füllen, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ich finde, daraus kann man eine tolle Schlussfolgerung ziehen, nämlich, wenn wir uns mit guten Dingen füllen, wenn wir positiv unterwegs sind, zuversichtlich, dann haben wir Frieden in unserem Herzen. Wenn wir uns allerdings mit negativen und schlechten Inhalten füllen, dann haben wir keinen Frieden. Dann haben wir Unruhe in unserem Herzen, dann sind wir voller Sorge und daraus entsteht ganz schnell eine starke Negativität. Es gibt diesen Spruch, du kannst kein positives Leben erwarten, wenn du einen negativen Kopf hast. Und das finde ich ist auch so stark, wenn man sagt, okay, wenn ich mich die ganze Zeit mit negativen Dingen beschäftige, kannst du kein fröhliches Leben haben, kein positives Leben. Und die Bibel fordert uns auf, dass wir Wächter unseres Herzens und unserer Gedanken sind und bestimmen, was reinkommt, aber auch was rauskommt. Und dabei muss man sich klar machen, dass das Herz, das zwar anatomisch schön verborgen und geschützt ist, aber in diesem Innenlebensverständnis, wie die Bibel hier davon redet, gar nicht so verborgen ist, wie wir uns das manchmal wünschen. Unsere Gedanken und unsere innere Haltung kommen früher oder später immer nach außen und sind immer sichtbar. Es gibt ja auch diese Redewendung, er trägt sein Herz auf der Zunge. Und ich glaube, das gibt jetzt vielleicht Menschen, bei denen man das schneller denkt, dass die so sind. Aber ich glaube, es gibt auch, eigentlich ist das bei uns allen so, dass früher oder später rauskommt, was wir in uns da drin herumtragen. Und das sagt auch praktischerweise die Bibel in Matthäus 12. Die Verse 34 und 35, und da steht, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz das Böse hervor. Also die Bibel spricht von dem Herzen als einem Schatz, aus dem wir rausgeben. Wenn der Schatz aber voll von negativen Dingen ist, dann können wir nur Negatives rausgeben. Wenn er voll von Gutem ist, können wir Gutes rausgeben. Und was ich dabei so wichtig finde, ist, das betrifft nicht nur dein Innerstes und ob es jetzt da drin schön aussieht oder nicht, sondern es betrifft dein ganzes Leben. Und weil es immer nach außen kommt, betrifft es auch dein Umfeld, deine Familie, deine Arbeit, deine Gemeinde. Das hat überall Auswirkungen. Was du in dir drin trägst, wird nach außen kommen. Und deswegen dürfen wir darauf achten, was in uns drin ist. Meine zweite Frage ist, was ist deine Grundlage? Denn die Frage ist, wenn ich dir das jetzt so erzähle, ist, was macht das mit dir? Löst das in dir einen Druck aus? Löst das in dir ein Pflichtgefühl aus oder ein Regelwerk und lauter Tradition? Und wir kommen in so eine Haltung, ich muss jetzt aber auch gut denken, und wenn ich meinen Gedanken nicht im Griff habe, dann ist das auch schlecht und dann hat der Herr mich nicht mehr lieb oder all solche Dinge. Das möchte ich dir nicht mitgeben heute. Ich möchte dir keinen Regelkatalog mitgeben. Ich möchte dir Jesus mitgeben. Ich möchte nicht den Fokus darauf setzen, was wir tun und lassen sollen und wie wir uns damit anstellen, ob das so gut ist oder nicht, sondern dass wir verstehen, dass wir aus Jesus heraus leben dürfen. Und dazu habe ich euch Verse aus dem Johannesevangelium mitgebracht. Johannes 15, die Verse 4 und 5, da steht, da sagt Jesus selber, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können also nur Frucht hervorbringen, wenn wir mit Jesus eng verbunden sind. Und Jesus bewirkt, dass wir gute Frucht hervorbringen. Jesus bewirkt, dass unser Herz rein ist, dass wir uns mit Guten beschäftigen, dass wir Gutes hervorbringen können. Wenn wir auf ihn schauen, wenn wir Jesus ehren, wenn wir ihn an erste Stelle setzen, wird das Gutes in unserem Leben bewirken. Und wir können Gott nicht damit ehren, dass wir ein Regelwerk einhalten, aber nicht mit Jesus verbunden sind. Das funktioniert nicht. Das ist Gesetzlichkeit und das brauchen wir mit Jesus nicht. Wir brauchen Jesus, um Gutes zu bewirken und Gutes zu erleben und in einer guten Haltung zu sein. Und ich habe euch einen Liedtext mitgebracht von einem, ich sag mal, vermeintlich älteren Lied. Und ihr kennt es bestimmt alle. Darin heißt es, deine unfassbare Liebe, die mein Denken übersteigt, will ich immer mehr erfassen und in dir verwurzelt sein. All mein Denken, all mein Wollen soll auf dich gerichtet sein. Deine Fülle will ich haben, dich erkennen, wie du bist oder wer du bist. Das trifft es genau, dieses in Gott verwurzelt sein. All sein Denken und sein Wollen auf ihn ausrichten, in seiner Liebe leben und daraus Frucht hervorbringen. Und der Philipperbrief endet, oder diese Aussage aus dem Philipper endete, wie ich das gerade schon erzählt habe, mit diesem Satz, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Und der Abschnitt, den Jesus hier im Johannesevangelium sagt, endet auch mit einer Zusage, die noch viel krasser ist. Da steht nämlich in Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird euch erfüllt werden. Ich lese es nochmal. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dieser Satz hat mich in den letzten Wochen echt herausgefordert, weil ich gedacht habe, okay, also entweder ist mein Glaube sehr viel minimalistischer als ein Senfkorn oder ich bete nicht richtig, in Anführungsstrichen, oder irgendwas mache ich nicht, dass ich diese Haltung so verstanden habe, so verinnerlicht habe, dass wenn ich in Gott so tief verankert bin, dass ich dann beten kann, was ich will, es erfüllt wird. Das ist eine starke Zusage. Und ich glaube, wenn Jesus unser Fokus ist, seine Worte, seine Sichtweise, dann wird es Auswirkungen haben auf das, was wir mit Gott erleben. Und natürlich kommt auch in meinem Kopf dann diese klassische, ich nenne es mal die klassische Porsche-Frage. Wenn ich Gott um einen Porsche bitte, kriege ich den dann auch, wenn da steht, jeder meiner Bitten wird erfüllt werden. Ich persönlich brauche keinen Porsche, aber es gibt ja Menschen, die sowas interessant finden. Ich hätte vielleicht andere Wünsche. Und ich glaube, dass das nicht damit gemeint ist. Ich kann es nicht sagen, ob dann man einen Porsche kriegt, wenn man darum so sehr sehnlichst bittet. Aber ich glaube, dass unsere Art zu beten und zu bitten ganz anders wird und sich radikal verändert, wenn wir Jesus im Fokus und im Mittelpunkt haben. Und ich erlebe das selber. Wenn ich bete und auf einem heißen Draht mit Jesus bin, ganz nah an Jesus mich dran sehe, dann bete ich ganz anders. Dann sind meine Gedanken anders, dann ist mein Fokus anders, dann habe ich andere Anliegen. Wenn ich aber mich auf mich selber konzentriere, auf meine kleine Welt, auf meine Probleme, auf meine Sichtweise der Dinge, dann ist mein Gebetsleben auch dementsprechend ziemlich mickrig. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir uns auf Jesus fokussieren, wir andere Dinge bitten werden und dann auch andere Dinge erleben werden. Und meine dritte Frage ist, was ist deine Haltung in dem Ganzen? Und das ist der Vers, über den ich als allererstes gestolpert bin, was der Auslöser dieser Predigt ist. Der steht im Psalm 147, Vers 11. Da steht, gefallen hat der Herr an denen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Es geht im Leben um unsere Haltung. Egal auf welchem Weg du unterwegs bist gerade, es geht um deine innere Haltung, denn das Leben ist ein Prozess. Wir müssen unterschiedliche Wege gehen, wir müssen manchmal auf Dinge warten, bis sie passieren. Wir sind von Herausforderungen umgeben und wir müssen Herausforderungen aushalten, wir müssen uns mit Corona arrangieren, wir müssen andere Dinge tun in unserem Leben. Es sind viele Dinge, wo man am Ende sagen muss, es kommt auf deine innere Haltung an, wie du solche Situationen durchstehst. Und unsere innere Haltung ist, und damit komme ich wieder zum ersten Teil, immer abhängig von unseren Gedanken und unseren Gefühlen. Und damit, womit wir uns beschäftigen. Und der Vers aus diesem Psalm, da wird gesagt, dass Gott an zwei Dingen gefallen hat. Erstens, wenn wir ihm mit Ehrfurcht begegnen. Und zweitens, wenn wir auf seine Güte oder in anderen Übersetzungen, wenn wir auf seine Gnade warten. Das heißt also, es ist egal, wie sich deine Lebenssituation gerade gestaltet. Es sind diese zwei Dinge, an denen wir uns orientieren können. Begegnen wir Gott? Und wenn ja, wie? Und erwarten wir seine Güte? Sind wir zuversichtlich eingestellt? Glauben wir, dass Gott gut ist? Und ich möchte noch ein paar Sätze zu Gottes Begegnung sagen. Da steht ja, dass wir ihm in Ehrfurcht begegnen dürfen. Und mir ist es immer wieder wichtig zu sagen, dass wenn wir Gott vor Gott Ehrfurcht haben, dass Ehrfurcht nicht Furcht ist, dass das nicht Angst ist, sondern dass wir, also der Duden, ich habe selber Germanistik studiert, ich komme immer mit dem Duden um die Ecke, also der Duden sagt, dass Ehrfurcht so besetzt werden kann mit Respekt, Hochachtung, Ehre. Und ich meine, meine Güte, wir reden von dem Schöpfer des Universums, vor dem darf man Ehrfurcht haben, da darf man Respekt haben. Das ist nichts Falsches, das ist sehr gut und auch sehr verständlich, wenn man sich dessen bewusst ist. Aber gleichzeitig müssen wir vor Gott, vor unserem himmlischen Vater, keine Angst haben. Wir müssen keine Angst haben vor Ablehnung oder Verdammnis oder irgendwelchen anderen Dingen. Und auch hier möchte ich euch einen Liedtext mitgeben von einem Lied, von dem ich wirklich nicht weiß, ob es euch bekannt ist oder wie bekannt es ist. Mich begleitet das schon sehr viele Jahre. Dort heißt es, dir will ich nah sein, dich will ich sehen, denn du bist mächtig, herrlich und wunderschön. Jede Begegnung trägt dazu bei, dass meine Angst immer mehr vergeht und Ehrfurcht bleibt. Also nochmal den letzten Satz. Jede Begegnung trägt dazu bei, dass meine Angst immer mehr vergeht und Ehrfurcht bleibt. Und vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass du im Gebet warst und echt eine intensive Zeit mit Gott hattest und Dinge von deinem Leben weggegangen sind, die Angst gemacht haben oder dich belastet haben, dass Dinge weggegangen sind, die zwischen dir und Gott standen. Die Angst geht, aber die Ehrfurcht bleibt. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass ich dann oft auch auf Knien vor Gott gesessen habe, sprachlos war vor Ehrfurcht, aber die Angst war weg. Und ich glaube, dass desto öfters wir Gott begegnen und so mehr wir ihm in Ehrfurcht begegnen, diese Ehrfurcht stärker wird und die Angst immer weniger. Jesus hat den Weg zum Vater freigemacht. Wir müssen nichts erfüllen, um Gott zu begegnen. Wir müssen nur auf Jesus schauen. Und wir müssen eben keine Angst, keine Furcht vor Ablehnung haben. Aber wir sollen Ehrfurcht haben vor unserem großen Gott. Und ich finde auch, das ist wichtig zu betonen und immer wieder sich klar zu machen, mit wem reden wir denn da eigentlich? Ja, wir predigen und leben das auch, dass Jesus unser bester Freund ist und uns nahe ist und das ist auch alles wahr und richtig, aber wir dürfen auch uns klar machen, dass es halt auch einfach Gott ist, vor dem wir stehen und reden, mit dem wir reden. Und es ist ein Riesenprivileg, dass wir mit ihm reden dürfen, aber wir dürfen uns auch dementsprechend ihm nähern. Der zweite Teil von diesen zwei Dingen, die Gott gefallen ist, dass wir auf seine Güte, seine Gnade warten. Ich finde, das beinhaltet, dass wir eine Erwartungshaltung überhaupt haben, dass wir Gutes erwarten von unserem Gott, dass wir auf seine Zusagen hoffen, dass wir in Jesus, in seinem Wort verwurzelt sind. Und auch darüber freut sich Gott, wenn er nicht jedes Mal wieder bei Null anfangen muss, sondern wir sagen ja und wir wissen, dass unser Gott gut ist und wir wissen, was er uns versprochen hat und wir glauben darauf und wir warten darauf, dass er uns seine Güte zeigt. Das wollen wir erleben und ich glaube, dass Gott sich darin sehr gerne zeigt. Und ich glaube auch, dass wir besonders in Krisenzeiten und Herausforderungen, gerade mit dieser inneren Haltung, dass wir Gott in Ehrfurcht begegnen und zuversichtlich sind und auf seine Güte hoffen, dass wir damit auch echt einen Unterschied in der Welt machen können. Musste daran vorhin auch denken, in Martins Einleitung von heute, mit dieser Frage, wer missioniert eigentlich und wer begegnet den Menschen, die Gott nicht kennen? Und ich möchte euch davon erzählen, von dieser Woche. Ich habe mit einer Nachbarin gesprochen, eine ältere Dame, Mitte, Ende 70. Sie wohnen bei uns so, wir haben so eine Gartenzaunfreundschaft. Also unsere Gärten grenzen aneinander und dann plaudert man immer mal wieder so. Und diese Frau ist jedes Mal, wenn ich ihr begegnet, mir gegenüber mal sehr nett und sehr fröhlich und fragt nach den Kindern und fragt nach unserem Leben und teilt auch vieles von dem, was uns beschäftigt und freut sich darüber und reagiert also immer sehr positiv auf das, was ich erzähle. Und dann fängt sie von sich an zu erzählen und mir kommt immer so ein Schwall von Negativität, Frustration, Angst, Verletzung, alles Mögliche, was sie bewegt, entgegen. Es ist ja auch schön, dass sie das auch äußern kann, aber es ist auch immer wieder so, dass ich daneben stehe und denke, wow, was ist in dem Herzen dieser Frau los, dass es ihr so schlecht geht, dass sie so viel erlebt hat und so viel nicht vergeben hat und so viel negativ auslegt, egal was es ist, es wird eigentlich alles negativ ausgelegt. Und ich kenne wirklich sehr viele Menschen, denen das so geht. Und das war halt jetzt vor ein paar Tagen, habe ich sie mit ihr getroffen, mit ihr darüber so gesprochen und sie hat halt vieles erzählt über die Nachbarschaft und alles Mögliche. Und auch was sie so erzählt, das lädt auch dazu ein, dass man auch mit ins Negative verfällt, über irgendwas zu schimpfen. Und ich merke aber dann echt, dass ich da stehe und denke, ich möchte das nicht. Ich möchte jetzt nicht mich über irgendwelche Nachbarn mit aufregen, auch wenn ich vielleicht Dinge auch nicht verstehe oder anders machen würde. Und dann auch versuche manchmal halt irgendwie Gegenargumente zu bringen oder Dinge zu relativieren, aber das kommt meistens nicht so wirklich viel von an. Auf jeden Fall hatte ich das Gespräch und dann haben wir uns verabschiedet und es hat mich aber echt noch weiter nachbewegt, auch wahrscheinlich auch in diesem Zusammenhang mit der Predigtvorbereitung, weil ich war so unruhig und habe halt mit Gott darüber geredet und habe gesagt, Gott, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, weil mich das so traurig macht, weil, das ist das, was ich am Anfang erzählt habe, sie steckt in ihren Gedanken und ihren Gefühlen fest und kann ihren Fokus nicht ausrichten auf Jesus, weil sie Jesus nicht kennt. Und sie kommt da nicht raus und sie steckt da so drin. Und ich war so, ich weiß nicht, irgendwie hat mich das so bewegt. Und dann kam mir die Idee, und ich glaube, dass der Heilige Geist auch gerne so redet, dass ich ihr am nächsten Tag einfach Blumen vorbeigebracht habe. Ich habe ihr eine kleine Karte geschrieben und habe ihr Blumen vorbeigebracht. Und habe zu meinem Mann gesagt, ich glaube, irgendwie muss ich ihr ein bisschen die Hoffnung an die Nachbarschaft wieder ein bisschen aufbauen. Und einfach, ich habe sie dann selber gar nicht angetroffen, habe nur ihrem Mann das dann weitergegeben. Aber ich dachte so, okay, ich kann sie nicht verändern, aber ich kann etwas vielleicht für ein paar Momente mal ihren Blick auf Dankbarkeit und Freude umlenken. Und wenn mein Fokus richtig ist, dann kann ich vielleicht auch anderen ein Vorbild sein und ihr den Fokus vielleicht für einen kleinen Moment mal richten und mit ihr was Positives bringen. Denn ich glaube, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann dürfen wir immer und egal, was uns beschäftigt, zuversichtlich sein. Und auf Gott zu warten, das braucht manchmal Geduld, aber es stärkt auch immer den Glauben und die Hoffnung. Und das ist eigentlich schon das, was ich euch heute mitgeben möchte. Und ich wollte, fasse es jetzt nochmal kurz zusammen. Erstens, sei dir bewusst, womit du dich füllst und was aus dir rauskommt. Und auch da möchte ich euch noch, fällt mir jetzt gerade noch ein, auch eine Geschichte erzählen. Es heißt nicht, dass wir uns nicht auch mit den Dingen beschäftigen, die passieren. Ich habe das diese Woche erlebt, ihr habt es alle mitbekommen, mit der Explosion im Libanon. Und ich hatte das so über die Social Media Welt von Weitem mitbekommen und hatte mir aber eigentlich ziemlich bewusst keine Videoaufnahmen davon angesehen, hatte mir nur so Vergleichsbilder angeguckt, um das Ausmaß dieser ganzen Katastrophe zu sehen. Und dann kam mein Mann so um die Ecke und meinte, ah ja, hast du eigentlich schon die Aufnahmen von Libanon gesehen? Und ich so, nee, also guck dir das mal an. Das war so zwischen Tür und Angel. Wir waren gerade eigentlich in unserer Abendroutine, die Kinder ins Bett bringen und so. Und ich dachte, ja, ich guck mir das mal eben an. Guck das mir an und komm zurück ins Wohnzimmer. Und mein Mann so, ist alles in Ordnung? Ich so, nee, es ist nichts in Ordnung. Ich habe Tränen im Gesicht gehabt, das hat mich so erschüttert, diese Katastrophe zu sehen. Und es bringt nichts, wenn wir die Augen zumachen und sagen, juhu, ich bin in meiner schönen Jesusblase, alles ist super. Sondern wir müssen auch die Augen aufhalten für das, was in dieser Welt und um uns herum passiert. Aber auch hier ist die Frage, was ist deine Haltung? Was ist deine Grundlage? Und in der Situation dann nicht voller Sorge und Angst und Frustration in der Ecke zu liegen, sondern zu Gott, zu unserem großen Gott zu gehen und ihm das hinzugeben und ihm um Hilfe zu bitten und zu überlegen, was man tun kann. Und das betrifft jetzt, ist jetzt der Libanon als ein Beispiel von vielen, die, wo wir in dieser Welt das Leid sehen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das möchte ich nur, ist mir wichtig zu betonen. Es ist wichtig, dass du darauf achtest, womit du dich fühlst und womit du dich beschäftigst. Und ich glaube auch, es ist nicht gesund, sich nur mit negativen Nachrichten zu beschäftigen. Aber trotzdem dürfen wir mit einem gesunden Fokus auch diese Dinge mit uns beschäftigen. Zweitens, das, was wir vorhin gesungen haben. Jesus ist dein Mittelpunkt. Durch ihn und mit ihm können wir gute Frucht bringen. Und ohne ihn können wir tatsächlich nichts tun. Ich finde, das ist auch immer wieder sehr entspannt, dass wir uns das klar machen dürfen. Und drittens, Gott in Ehrfurcht zu begegnen und auf seine Güte hoffen. Das darf deine Haltung sein. Das waren meine Gedanken und ich würde gerne zum Abschluss nochmal beten und wenn es dir möglich ist, dann steh doch bitte dazu auf. Großer Gott, es ist eine Ehre, dass wir dir begegnen dürfen. Und das, was wir heute gehört haben, dass du uns entgegenkommst und wir dir entgegengehen dürfen und dass wir wissen dürfen, dass wenn wir dir begegnen, dass Angst weicht, dass Krankheit weicht, dass Verletzung geheilt wird, dass deine Gegenwart uns gut tut und uns stärkt und heilt und dass wir durch dich einen neuen Fokus bekommen für unser Leben, für unsere Gemeinde, für unseren Alltag, aber auch für die Welt an sich. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das in uns bewirkst, dass wir uns immer wieder auf dich ausrichten und dass wir hören, was du zu uns zu sagen hast, dass wir uns mit dem beschäftigen, was dir wichtig ist und dass wir anfangen, so zu beten, wie du es gerne hättest. Und ich danke dir, dass du dich über uns freust und dass du dich freust, wenn wir dir begegnen und dass du dich freust, wenn wir zuversichtlich mit dir unterwegs sind und auf deine Güte hoffen. Ich danke dir, Gott, dass du ein guter Gott bist, der uns mit Güte und Gnade begegnet und der Güte und Gnade für diese Welt bereithält und der einen Rettungsplan für diese Welt hat. Und ich danke, dass wir Botschafter dafür sein dürfen. Und ich bete, dass du uns dazu benutzt und dass wir uns dazu benutzen lassen. Amen.